NDR Info. Shabbat Shalom.
Am Mikrofon Almut Engelin, guten Abend und herzlich willkommen. In diesem Jahr werden sie wieder genau zusammenfallen, die beiden großen Feste der Juden und der Christen im Frühjahr, Pessach und Ostern. Am Abend des kommenden Karfreitag beginnt nach Sonnenuntergang das einwöchige Pessachfest, das man auch die Geburtstagsfeier des jüdischen Volkes nennen könnte. Erinnert wird an den legendären Auszug der Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten vor über 3.500 Jahren. Es ist ein Fest, das die Gefangenschaft vergegenwärtigt, um die Freiheit zu feiern. Mit diesem Auszug, so die Überlieferung, wurden die Israeliten angeführt von Moses zum ersten Mal als Volk aktiv. Der Höhepunkt von Pessach ist zweifelsohne der erste Abend, der sogenannte Seder. Seder heißt Ordnung. Es wird nicht nur gut gegessen und gefeiert, nach einer bestimmten Ordnung ist der Abend zunächst voller Rituale. Eine Regel, die die ganze Pessachwoche prägt, ist das Verbot, normales Brot oder irgendwelche Getreideprodukte zu essen, die einen Gärungsprozess durchlaufen haben. Man isst stattdessen die sogenannten Matzen oder Matzot, eine Art Knäckebrot nur aus Mehl, Wasser und eventuell Salz, die sehr schnell gebacken werden, um an die Eile des Aufbruchs in jener Nacht in Ägypten zu erinnern. Mein jüdischer Kollege Miron Tennenberg feiert Pessach mit seiner Familie. Miron, haben die Vorbereitungen schon begonnen?
Natürlich haben die Vorbereitungen schon begonnen. Die sind sogar auf Hochtouren. Wir haben es ein bisschen gut. Das heißt, meine Frau und ich haben es dieses Jahr einfach, denn es wird bei meiner Oma gefeiert.
Wie viele werden sie sein?
16 Leute. Mein Vater wird eine Menge machen, aber es wird auch ein bisschen natürlich in der Familie geteilt. Also es gibt einige Gerichte, die wir machen, einige Gerichte, die er macht.
Was wird es zu essen geben? Es gibt ja diesen rituellen Teil.
Also zum rituellen Teil gehören sowas wie Bitterkräuter und ein gekochtes Ei, Radieschen, Salzwasser. Diese Speisen, die haben alle eine Bedeutung, die man dann am Sedertisch erklärt, meistens den Kindern erklärt oder von den Kindern erklären lässt. Und ansonsten gibt es bei uns das Standardprogramm, was es eigentlich zu allen jüdischen Festen gibt, also gehackte Leber, gefehlte Fisch. Es wird eine Matzeknödelsuppe geben, die ist natürlich speziell für Pessach, weil Nudeln nicht gegessen werden dürfen. Und dann gibt es meistens eine Hauptspeise, aber da kann dann eigentlich keiner mehr. Das sind alle dann satt.
Der rituelle Teil der Seder-Mahlzeit mit diesen Bitterkräutern, also geriebenen Sellerie, Petersilie in Salzwasser und so weiter, das soll ja alles an die Bitterkeit der Sklaverei und der harten Arbeit und der Unterdrückung erinnern. Dieser Teil des Essens kann sich ja über Stunden hinziehen, bevor man dann zum richtigen Essen kommt, mit Segenssprüchen und Geschichten und so. Juden handhaben das sehr verschieden. Manche ziehen das relativ schnell durch, damit sie dann zum richtigen Essen kommen und andere verbringen da schon Stunden gerne und intensiv mit. Wie werden Sie das handhaben?
Ja, das kommt auch immer auf das Jahr drauf an. Vor 2 Jahren hatten wir eine größere Fraktion an hungrigen Männern. Da wurde es ziemlich schnell durchgekloppt und da waren wir schnell beim Essen, weil sonst die Stimmung wirklich gefallen wäre. Ich versuche eigentlich immer den Kindern ein bisschen was beizubringen, den Kindern ein bisschen was über das Fest zu erklären. Das sehe ich eigentlich als wichtig an. Und es dauert dann ungefähr eine halbe Stunde, Stunde, bis man dann zum Hauptgericht übergeht.
Zu Pessach darf ja kein Krümel von gegangenem oder wie man in der Regel sagt, gesäuertem Teig mehr im Haus sein. Also Nudeln, Bier, Müsli, Kuchen, normaler, alles tabu. Wie doll werden Sie putzen? Bei manchen ist es ja ein Akt von vielen Wochen und wirklich akribisch. Jede Schublade, jede Ritze, es wird alles sauber gemacht. Das soll ja auch die Juden im Mittelalter übrigens vor Seuchen geschützt haben, diese pingelige Sauberkeit im Zusammenhang mit Pessach. Wie genau handhaben Sie das?
Naja, wir sind ja kein orthodoxer Haushalt, heißt, ich werde nicht mit der Gänsefeder jede einzelne Buchseite durchgehen, aber wir machen schon Frühlingsputz, das verbinden wir dann einfach miteinander und im besten Fall tue ich dann alles, was gesäuert ist, also genau das, was Sie gerade gesagt haben, Produkte aus Weizen, Gerste, Roggen, Hafer und Dinkel, alle in einen großen Korb und die kommen dann zur Seite. Eigentlich werden diese Produkte, Chametz heißt es, auch verkauft. Das heißt, man geht eigentlich zu einem Nachbarn, zu einem nicht-jüdischen Nachbarn, lässt sich dafür etwas Geld geben und kauft es dann nach Pessach wieder zurück, damit man diese Sachen auch überhaupt gar nicht im Besitz hat. Da meine Frau nicht jüdisch ist, ist es einfach, zu Pessach gehört das alles ihr und nach Pessach ist es wieder unseres.
Das sind ja schon teilweise recht spitzfindige Regeln, wenn ich das so höre. Was reizt Sie eigentlich daran? Weshalb halten Sie sich an diese strengen Regeln, die ja die ganze Pessachwoche gelten mit der Ernährung und so? Was ist das Schöne daran für Sie?
Na, ganz so streng sind sie ja nicht, wenn man mit groß geworden ist. Dann kennt man das, das lernt man lieben. Letztendlich ist es auch eine Brücke zu der Familie, die es jetzt nicht mehr gibt, die man nicht kennt, die man nicht kennengelernt hat. Die jüdischen Stammbäume sind ja durch die Shoah relativ kurz Und wenn man die Tradition einhält, weiß man wenigstens, dass man etwas macht, was auch schon die Vorfahren gemacht haben. Und das gibt einem eigentlich ein ganz gutes Gefühl.
Und die Enthaltsamkeit, also kein Kuchen, kein normales Brot, keine Nudeln, das fällt Ihnen nicht so schwer?
Na, ein bisschen Demut, glaube ich, ist immer angebracht in der heutigen Zeit. Das finde ich eigentlich ganz schön. Ob das mir jetzt schwer fällt, das kann ich gar nicht so sehr sagen. Eigentlich nicht. Man versucht es zu schaffen. Und auf der Suche nach Alternativen wird man ja auch wahnsinnig kreativ. Und meistens sind die Speisen zu Pessach weitaus fulminanter und raffinierter als das Alltagsessen, was man so üblicherweise zu sich nimmt.
Was feiern Sie an Pessach? Was ist Ihr persönliches Ding bei Pessach?
Es ist die Freiheit. Es ist das Ende der Sklaverei. Das kann man natürlich jetzt einerseits geschichtlich sehen, dass man nicht mehr in der Sklaverei in Ägypten lebt. Das ist aber weit weg. Aber es gibt natürlich auch mit meiner Oma, die am Tisch sitzt, die selber versklavt wurde in ihrem Leben. Da ist es auch schön zu sehen, dass man in der Freiheit lebt und das nicht durchmachen muss. Und dann das Glück, dass wir in Westeuropa geboren sind. Das konnte sich keiner von uns aussuchen. Darüber bin ich sehr glücklich und hoffe, dass auch die Errungenschaften beibehalten werden.
Das war Miron Tennenberg über die Vorbereitung auf Pessach, das am kommenden Freitag beginnt. Bei uns geht es gleich um noch eine Befreiungstat. Juden beteiligten sich in großer Zahl an der Märzrevolution von 1848, die sich in diesen Tagen zum 170. Mal jährt. Im Anschluss an unsere Sendung wird Rabbiner Jonah Sievers aus Berlin den Wochenabschnitt der Tora der fünf Bücher Mose auslegen. Doch zunächst der Nachrichtenüberblick.
In Polen haben die Behörden eine Holocaust-Gedenkfeier abgesagt. Hintergrund ist ein Streit um die geplante Rede eines israelischen Bürgermeisters, wie die Zeitung Jerusalem Post berichtet. An der Feier im polnischen Radomsko sollten polnische Schüler sowie Schüler der israelischen Partnerstadt Kiryat Bialik teilnehmen. Dem Bericht zufolge weigerte sich der Bürgermeister von Kiryat Bialik, Passagen über polnische Verbrechen an Juden im Zweiten Weltkrieg aus seiner Rede zu streichen. Vize-Außenministerin Hotoveli sagte dazu, Israel sei nicht bereit, bei historischen Fakten Kompromisse einzugehen. Anfang März trat in Polen ein neues Holocaust-Gesetz in Kraft. Es sieht bis zu 3 Jahre Haft für Personen vor, die Polens Staat und Nation mit Verbrechen der deutschen Besatzer im Zweiten Weltkrieg in Verbindung bringen. Der Holocaust-Leugner Arthur Jones ist offizieller Kandidat der Republikanischen Partei im US-Bundesstaat Illinois für die Kongresswahlen im November. Er gewann am Dienstag die Vorwahlen. Die Republikaner selbst hatten Jones zuvor öffentlich für seine Haltung zum Holocaust kritisiert. Sie scheiterten allerdings daran, einen anderen Kandidaten aufzustellen. Jones' Website hat eine Rubrik, in der er unter dem Titel Holocaust anzweifelt, dass es die Vernichtung der europäischen Juden gegeben hat. Nach Angaben amerikanischer Bürgerrechtler ist Jones seit den 1970er Jahren in antisemitischen und rassistischen Gruppen aktiv. Der israelische Oberrabbiner Yitzhak Yosef hat dunkelhäutige Menschen mit Affen verglichen und damit Proteste ausgelöst. Die amerikanisch-jüdische Antidiffamierungsliga, die gegen die Diskriminierung von Juden kämpft, sprach von einer rassistischen Äußerung, die absolut inakzeptabel sei. Josef hatte schon in der Vergangenheit mit umstrittenen Äußerungen Kritik ausgelöst. Israel hat 2 Oberrabbiner. Josef ist für orientalischstämmige Juden zuständig. Mit Konzerten, Lesungen und Führungen will die Villa Seligmann in Hannover in den kommenden Monaten wieder Einblicke in die Musik der jüdischen Synagogen bieten. Beim Frühling in der Villa Seligmann vom 12. April bis 17. Juni stehen in diesem Jahr die Erfahrungen und Lebensläufe von Künstlern und Komponisten im Mittelpunkt. Unter anderem kommen Werke von Franz Schreker, Max Bruch und Felix Mendelssohn Bartholdy zur Aufführung. Soweit die Meldungen.
Es war eine Outdoor-Geschichtsstunde. Vergangenen Sonntag trafen sich rund 30 Berliner, um auf dem jüdischen Friedhof in Berlin an der Schönhauser Allee der jüdischen Gefallenen von 1848 zu gedenken. Kultursenator Klaus Lederer von der Linkspartei lobte das Engagement der Märzrevolutionäre vor 170 Jahren und Rabbiner Andreas Nachama sprach ein Gebet. Eine Schülergruppe sang »Die Gedanken sind frei«. Sie alle wollten die Erinnerung wachhalten an die vielen Juden unter den Berliner Freiheitskämpfern. Jens Rosbach hat ihre besondere Geschichte recherchiert.
Israel, sei tätig, schlafe und schlummere nicht, indem du für die freieren Institutionen Germaniens heiß mitringst und mitkämpfst, indem du mit deinem Herzblut in hinreißender Begeisterung für freie Gestaltung Deutschlands tätig bist. Vergiss nicht, gegen die Sklavengesetze anzukämpfen.
Mit diesen Worten rief 1848 die jüdische Zeitschrift Orient dazu auf, für die Revolution einzutreten. Kein Wunder, zwar waren die Juden im Berliner Bürgertum gut etabliert, vor allem als Ärzte, Verleger und Unternehmer, sogar als Stadtverordnete. Dennoch wurden sie noch immer von bestimmten Berufen ausgeschlossen.
Das gilt etwa für den Lehrerberuf. Bis zum Mai 1848 durften sie nur an jüdischen Schulen unterrichten. Vergleichbaren Diskriminierungen waren sie an den Universitäten ausgesetzt, weil sie sich zwar habilitieren konnten, aber keine Chance hatten, einen Lehrstuhl, also eine feste Professur zu erhalten. Auch in dem Bereich der Juristerei war es Juden bis 1848 nicht erlaubt, tätig zu werden.
Rüdiger Hartmann ist Geschichtsprofessor und Autor des Standardwerkes Berlin 1848. Laut dem Potsdamer Experten hatten die jüdischen Märzrevolutionäre nicht nur die eigene Benachteiligung im Blick, sie forderten vielmehr gesamtgesellschaftliche Veränderungen wie Presse-, Versammlungs- und Meinungsfreiheit. Nach Hartmanns Untersuchungen waren Juden zu jener Zeit überproportional politisch engagiert, vor allem in den Reihen der linksliberalen Demokraten und Sozialisten.
Danach waren etwa ein Drittel der herausragenden Akteure, der Protagonisten der Revolution, entweder unmittelbar jüdischen Glaubens oder sie sind in den Jahren zuvor konvertiert.
So gab es auch unter den Barrikadenkämpfern auffallend viele Juden. Laut dem Historiker waren unter den 270 Märzgefallenen 10 bis 16 Opfer jüdisch, also 4 bis 6%. Zum Vergleich, die Zahl der Juden in der Gesamtbevölkerung betrug nur 2%. Wobei damals nicht zwischen jüdischen und nichtjüdischen Opfern unterschieden wurde.
Mir scheint das ein Indiz für die weitgehend praktische Emanzipation der Juden in Berlin schon gewesen zu sein, dass die Konfessionszugehörigkeit nicht verzeichnet wurde in den Listen der Märzgefallenen, dass man nicht genau feststellen kann, wie viele Juden überhaupt unter den Märzgefallenen sind.
Fest steht Folgendes. Auf dem jüdischen Friedhof Berlin-Schönhauser Allee sind heute mindestens 3 Revolutionsopfer begraben. Der 18-jährige Alexander Goldmann, der 21-jährige Simon Barthold und Moritz Kohn, ein Handlungsdiener aus Schönlanke. Ihnen ist ein Gedenkstein gewidmet mit der Aufschrift Märzgefallene. Eine unbekannte Zahl weiterer Juden wurde auf dem offiziellen Friedhof der Märzgefallenen in Berlin-Friedrichshain bestattet. Oliver Geider, Geschichtsdoktorand an der Humboldt-Universität, engagiert sich für die Erforschung der heutigen Gedenkstätte.
Auf dem Friedhof der Märzgefallenen werden noch weitere Untersuchungen durchgeführt werden. Das heißt einmal mit modernen Methoden wie Georadar-Methoden, auch mit Ausgrabung. Und dabei könnte es dazu kommen, dass wir den Namen einer konkreten Konfession zuordnen können.
Allerdings, es waren zwar viele Revolutionäre jüdisch, innerhalb ihrer Religionsgemeinschaft waren sie dennoch eine Minderheit. Der jüdische Mainstream ging nicht auf die Barrikaden, sondern wartete lieber ab, was passiert.
Normale Reaktion ist, dass wenn man permanent diskriminiert wird, wenn man zum Opfer von Vorurteilen wird, dass man das durch Anpassung versucht zu umgehen. Von daher ist die Mentalität, die man als loyalistisch bezeichnen kann, die logische Folge.
Historiker Hartmann bilanziert, die Märzrevolution änderte am staatlichen Antisemitismus zunächst nicht viel, vor allem bei der Zulassung zu bestimmten Berufen. Aber durch ihren Barrikadenkampf gewannen Juden an Ansehen innerhalb der Bevölkerung. Ihre gesellschaftliche Stellung verbesserte sich, blieb aber unter dem Einfluss heftiger antijüdischer Strömungen umstritten.
Juden in der Revolution von 1848, ein Beitrag von Jens Rosbach. Und das war unsere Sendung Shabbat Shalom mit Almut Engelin am Mikrofon. Hören Sie nun die angekündigte Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Jonah Sievers aus Berlin.
Dieser Shabbat ist ein besonderer Shabbat, denn dieser Shabbat Tza'av ist zugleich Shabbat Hagadol, der große Shabbat, der letzte Shabbat vor Pesach. Vielleicht wird dieser Shabbat auch deshalb groß genannt, weil an ihm die Rabbiner so lange Predigten zu halten pflegten, wie es der Shibulei Haleket ausführt. Letzteres brauchen Sie nicht zu fürchten, da diese Ansprache auf maximal 3,5 Minuten angelegt ist. Der Inhalt unserer Lesung setzt inhaltlich die Lesung der vergangenen Woche fort. Auch im Wochenabschnitt Zaf werden die Details der verschiedenen Opfer besprochen. Unsere Parascha endet mit der Einsetzung Aarons als Hohepriester. Dieses erste Kapitel des dritten Buches ist für moderne Juden sicherlich eine Herausforderung. Beschreiben Sie doch eine Welt, die für uns heute nicht nachvollziehbar ist. Selbst für Maimonides waren die Opfer nur ein Zugeständnis des Ewigen an die aus Ägypten kommenden Israeliten. Die vorherrschende Art der Götterverehrung war das Opfer. Hätte nun der Ewige, so Maimonides, diese Form des Gottesdienstes abgeschafft, so wäre das für die Menschen von damals zu viel gewesen. Dennoch können diese Texte, wenn wir sie allegorisch verstehen, uns Dinge lehren. Bezüglich der Opfer heißt es im Kapitel 2, Vers 11, dass wir mit den Opfern nichts Gesäuertes verbrennen dürfen. Also nicht nur zu Pesach ist der Genuss von Gesäuerten verboten, sondern auch im Tempel. Was unterscheidet Gesäuertes von Ungesäuertem? Beides besteht ja aus Wasser und Mehl. Es ist die Hefe. Auf den Menschen angewendet, so der Maharal von Prag, ist es das Ego eines jeden, das es ihm ermöglicht, sich zu entwickeln. Und dieses ist auch der natürliche Zustand des Menschen. An einem Ort jedoch ist dies verboten, und zwar im Tempel. Hier soll das Ego des Menschen sich zurücknehmen. Man soll sich also in Bescheidenheit und im Wissen um die eigene Beschränktheit dem Ewigen nähern. Die Grundbedeutung des hebräischen Worts für Opfer, Korban oder Opfern, Lehakriv, ist, sich näher, näher bringen. In unserem Zusammenhang kann es nicht nur das Näherbringen des Opfertieres bedeuten, sondern auch sich selber näher bringen. Wir bringen unser Ego dar. In diesem Zusammenhang passt dieses Konzept des Sich-Zurücknehmens auch gut zum Schabbat. Der Grundgedanke der kreativen Werklosigkeit am Schabbat ist es, den Menschen zur Erkenntnis zu führen, dass es noch etwas Größeres gibt als ihn selbst. 6 Tage darf der Mensch die Welt gestalten. Einmal pro Woche jedoch soll sich der Mensch zurücknehmen und erkennen, dass es etwas Größeres als ihn gibt. Es gibt jedoch einen bedeutenden Unterschied. Beim Dankopfer, das man darbrachte, wenn man aus einer lebensgefährlichen Situation unbeschädigt hervorging. Wenn man also, so der Maharal, gespürt hat, wie fragil das Leben sein kann und das eigene Ego so weit im Griff hat, dass nicht mehr die Gefahr besteht, dass es sich in den Weg stellt, so schadet Gesäuertes auch nicht. Nutzen wir die Zeit zum Sederabend, um unser Ego auf Normalmaß zu bekommen. Shabbat Shalom.
Das war die Auslegung des Wochenabschnitts der Tora, der 5 Bücher Mose, von Rabbiner Jonah Sievers aus Berlin.
Shabbat Shalom, das Magazin aus dem jüdischen Leben. Jeden Freitag um 20:30 Uhr auf NDR Info.